Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 14. Mai. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Industrielle therapeutische Fertignahrung, zwei Seiten der Medaille im Kampf gegen den Hunger. Kinderrechte unter Druck, Kinderarbeit auf den riesigen Farmen in den USA. Amik Chain Makai und DJB.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten. Der Gemeinderat der Stadt Bern ist gegen die Initiative Schließung und Verkauf der Reitschule. Die Initiative verlangt den Verkauf der Reitschule und die Räumung des Kulturlokals bis Ende 2011. Der Gemeinderat lehnt die Initiative ab, da die Reitschule ein schutzwürdiges Objekt von nationaler Bedeutung sei und nicht abgerissen werden könne. Wie er in einer Mitteilung weiter schreibt, ist der Gemeinderat der Ansicht, dass das von der Initiative geforderte Vorgehen ungeeignet ist. Er befürchtet, dass das Kulturangebot bei Annahme der Initiative weichen müsste und verloren ginge. Zudem weist der Gemeinderat darauf hin, dass die Stadt auf eine zukünftige Nutzung keinen Einfluss mehr ausüben könnte. Der Kanton Bern modernisiert die Anstellungsbedingungen für die Pfarrerinnen und Pfarrer. Künftig sollen sie nicht mehr für eine Amtsdauer gewählt, sondern in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis angestellt werden. Zudem wird die obligatorische Residenzpflicht gelockert. Der Regierungsrat hat die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion ermächtigt, entsprechende Änderungen im Gesetz über die bernischen Landeskirchen in die Vernehmlassung zu schicken, wie es in einer Mitteilung heißt. Die USA und China haben nach 2 Jahren Pause ihren Dialog über die Menschenrechte wieder aufgenommen. Die Delegation unter Leitung eines ranghohen US-Außenamtsvertreters und seinem chinesischen Kollegen trafen sich in Washington. Die US-Regierung hatte im Vorfeld der 2-tägigen Gespräche angekündigt, Themen sollten unter anderem die Religionsfreiheit sowie die Freiheit im Internet sein. Die letzte Runde des US-chinesischen Menschenrechtsdialogs hatte im Mai 2008 stattgefunden. Die USA halten China regelmäßig Defizite bei der Achtung der Menschenrechte vor. China reagiert darauf in der Regel mit Verärgerung und dem Vorwurf der Einmischung in innere Angelegenheiten. Um gegen die Ölpest im Golf von Mexiko anzukämpfen, setzt der Ölkonzern BP auf eine neue Methode. Das aus dem Hauptleck sprudelnde Öl soll durch ein dünnes Rohr abgesaugt und in einen Tanker an der Wasseroberfläche geleitet werden. Vorher hatte man versucht, das Ölleck mit einer Stahlglocke abzudecken, was allerdings gescheitert ist. Sollte es misslingen, das Absaugrohr zu installieren, will BP den Versuch mit der Stahlglocke wieder aufnehmen. Die Kritik an BP hatte mit der Anhörung mehrerer ranghoher Firmenvertreter vor dem US-Senat zugenommen. Die Aussagen der BP-Manager verstärkten den Verdacht, dass möglicherweise zahlreiche Warnsignale im Vorfeld des Untergangs der Ölplattform übersehen worden waren. Die von BP betriebene Bohrinsel war am 20. April im Golf von Mexiko explodiert. 2 Tage später sank die Plattform. Seither strömen täglich schätzungsweise 800.000 Liter Öl aus und bedrohen die Küstengebiete mehrerer südlicher US-Bundesstaaten. In Mexiko nimmt die Gewalt gegen homosexuelle Menschen zu. Ein Bericht mehrerer Menschenrechtsgruppen zeigt auf, dass in den vergangenen 9 Jahren jedes Jahr fast 60 bekennende Homosexuelle umgebracht worden sind. Der Bericht stützt sich auf die Auswertung von Zeitungsmeldungen. Andererseits haben sich die Rechte für Homosexuelle in Mexiko leicht verbessert. In Mexiko-Stadt wurde Ende vergangenen Jahres das erste Gesetz Lateinamerikas verabschiedet, das Homo-Ehen mit der Ehe zwischen Mann und Frau gleichstellt. Das Gesetz gilt aber nur für die Hauptstadt. Es lässt auch die Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare zu. Zum Wetter: heute bleibt es bewölkt und regnerisch bei maximal 11 Grad. Morgen und am Sonntag bleibt es im Oberland bewölkt mit einigen Regenschauern. In der Stadt und im Seeland gibt es weniger Regen und am Sonntag kann hier und da die Sonne scheinen. Das Thermometer bleibt bei etwa 12 Grad. Der Montag zeigt sich dann bei bis zu 15 Grad wechselhaft mit einigen Sonnenstrahlen, aber auch einigen Regenschauern.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Mit industrieller therapeutischer Fertignahrung werden Menschenleben gerettet. Sie wird von vielen Entwicklungsorganisationen eingesetzt, um akut mangelernährten Menschen zu helfen. Doch therapeutische Fertignahrung hat auch eine andere Seite, denn zu oft wird sie unnötig abgegeben und verhindert damit nachhaltige Ernährungsprojekte. Das Kinderhilfswerk Terre des Hommes fordert deshalb Regeln und Schutzbestimmungen, damit mit dem Hunger nicht Wettbewerb und Marktkonkurrenz geschaffen wird. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Industrielle therapeutische Fertignahrung gibt es seit 10 Jahren und sie hat einen regelrechten Boom ausgelöst. Die Nährstoffpaste im Beutel kann direkt gegessen werden und schmeckt süß. Das sei ein besonderer Vorteil für extrem mangelernährte Kinder, erklärt Rudolf Kaffner vom Kinderhilfswerk Terre des Hommes.
Weil man muss wissen, dass schwer mangelernährte Kinder, denen geht häufig auch der Hunger abhanden. Also die haben häufig auch keine Lust mehr auf Essen. Und wenn die Nahrung süß ist, dann ist das zusätzlich ein Vorteil. Diese Nahrung ist auch fettig. Das ist ein weiterer Vorteil, weil das ist dann auch sehr nährstoffreich. Also diese Nahrung enthält, man kann sagen, so ziemlich all das, was ein zu Übergewicht neigender Schweizer nicht essen sollte.
Therapeutische Nährstoffpaste sollte eigentlich nur in Nothilfesituationen mit Hunger- und Versorgungsproblemen und bei akuter, schwerer Mangelernährung eingesetzt werden. Wenn jemand kurz vor dem Hungertod stehe, sei solche Nahrung sinnvoll, denn sie sei eigentlich ein Medikament. Doch das Problem sei, dass sie auch verabreicht werde an Menschen, die an moderater, chronischer Mangelernährung leiden, aber nicht direkt hungern.
Dann haben wir Probleme, weil die Menschen, die gewöhnen sich an diese sehr praktische industrielle Nahrung und vernachlässigen ihre natürlichen Ressourcen aus der Inlandproduktion, die landwirtschaftlichen Produkte. Und das ist genau die Tendenz, die wir dann kritisieren. Also sie nehmen, ein bisschen plakativ gesagt, Industrienahrung von westlichen Konzernen zu sich, werden davon abhängig und die gewachsenen natürlichen Ressourcen aus eigener Produktion, die verkümmern.
Durch den Erfolg der therapeutischen Fertignahrung habe sich ein großer Markt dafür entwickelt und da müsse man aufpassen, dass der Hunger nicht zum Markt wird. Terre des Hommes sagt, dass nicht die Absatzmärkte für therapeutische Fertignahrung im Vordergrund stehen dürften, sondern es müsse nach geeigneten Maßnahmen gegen den Hunger gesucht werden und abgewägt werden, wann die Fertignahrung überhaupt Sinn mache. Problematisch sei, dass es für Hilfswerke einfacher und günstiger sei, den Hunger mit der Nährstoffpaste zu bekämpfen, als mit nachhaltigen Landwirtschaftsprojekten, wie sie zum Beispiel auch Terre des Hommes betreibe.
Und das ist eine Arbeit, die ist sehr kostenintensiv. Das ist eine Arbeit, die bindet viele Ressourcen. Das ist eine Arbeit, die braucht viel Zeit. Und das ist eine Arbeit, die ist darauf angewiesen, nachhaltig zu sein. Und deshalb muss man auch in die Tiefe gehen. Wenn Sie hingegen arbeiten mit Mitteln wie diesen Nährstoffbeuteln, ich sage es mal sehr salopp, dann können Sie einfach durch die Lande gehen, die Schachtel öffnen und diese Beutel verteilen, nicht? Dann haben Sie auch einen Effekt, aber einfach einen sehr kurzfristigen.
Die therapeutische Fertignahrung solle also nur in akuten Notsituationen verabreicht werden und nicht bei chronischen Hungerproblemen. Deshalb fordert Terre des Hommes, dass diese Nährstoffpasten als medikamentöse Ergänzungsnahrung behandelt werden und nicht wie gängige Nahrungsmittel. Denn ob die Nährstoffpasten den hungerleidenden Menschen abgegeben werden oder nicht, entscheide schlussendlich jedes Hilfswerk selber.
Erstens haben verschiedene Organisationen verschiedene Ansätze. Und zweitens gibt es natürlich auch den Problemdruck der Situation vor Ort. Ich will da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf andere zählen, darum geht es auch nicht. Unsere Erfahrung zeigt einfach ganz klar, dass mit nachhaltigen Ansätzen im Bereich chronischer Mangelernährung kommen wir einfach viel weiter als solchen kurzfristig gedachten Aktionen. Und darauf weisen wir hin, nicht? Aber in letzter Konsequenz entscheidet das jeweilige Hilfswerk.
Mittlerweile gäbe es auch Berichte, wonach Länder sich gegen die therapeutische Fertignahrung wehren. Bangladesch und Indien, die stark von Mangelernährung betroffen sind, wollen nicht, dass die Nährstoffpaste in ihrem Land verabreicht wird.
Rabe Info 95,6.
Die USA, das Mutterland der Demokratie, kämpfen bei internationalen Konferenzen stets besonders laut für Kinderrechte. Wie aber sieht es an der amerikanischen Heimatfront aus? Auf den riesigen US-Farmen arbeiten Millionen Landarbeiter. Darunter sind auch Hunderttausende Kinder, die teilweise unter miserablen Bedingungen leben und arbeiten. Radio Lora München sprach darüber mit Juliane Kippenberg von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Human Rights Watch hat kürzlich den zweiten Report zur Kinderarbeit in der US-Landwirtschaft veröffentlicht. Andra Schneunert fragte Juliane Kippenberg, warum denn die Kinderrechte in der Landwirtschaft nicht eingehalten würden.
Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, wo es schon eine Art Diskriminierung auf rechtlicher Ebene gibt. Es gibt zwar ein Gesetz, das Kinderarbeit reguliert, aber Kinder, die in der US-Landwirtschaft arbeiten, sind ausgenommen von den meisten Schutzregelungen, die es sonst im Gesetz gibt. Zum Beispiel dürfen Kinder in der Landwirtschaft bestimmte gefährliche Aufgaben ausführen, zum Beispiel mit schweren Maschinen arbeiten, mit Messern arbeiten. Das Mindestalter ist auch anders. In der Landwirtschaft dürfen Kinder schon ab 12 arbeiten. Auf der Grundlage unserer Untersuchung, während der wir eben Kinder selbst befragt haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Kinder manchmal über 10 Stunden pro Tag arbeiten und zum Teil auch bis zu 7 Tage die Woche.
Das sind ja Zustände, die gab es in deutschen Bergwerken um das Ende des 19. Jahrhunderts.
Ja, das ist eine sehr problematische Situation, dass diese Kinder eben sehr oft massiven Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind. Also wahrscheinlich der gravierendste Punkt ist der Einsatz von Pestiziden. Gerade für Kinder sind ja, wie man weiß, die Gesundheitsrisiken kurzfristiger und langfristiger Art in Bezug auf Pestizide besonders schlimm.
Wenn einer 70 Stunden in der Woche auf dem Feld arbeitet, dann geht er nie in die Schule, ne?
Richtig. Also es ist so, dass manche Kinder schon im Alter von 7 Jahren anfangen, auf diesen Farmen zu arbeiten und dann oft gleichzeitig die Schule besuchen. Das ist aber sehr schwer miteinander zu vereinbaren. Zumal ein nicht unerheblicher Teil der Farmarbeiter auch innerhalb der USA herumziehen, also je nach Ernte in verschiedene Staaten der USA gehen, sodass dann diese Kinder permanent aus der Schule rausgenommen werden und wieder woanders hinkommen. Ab 12 Jahren ist es eben auch so, dass viele dann ganz aus der Schule rausgehen und überhaupt keine Schulausbildung mehr bekommen.
Nun herrschen unter den Landarbeitern auch recht harte Sitten und ich könnte mir vorstellen, dass da auch manche zarte Kinderseele ziemlich überfordert ist, angefangen von körperlichen Züchtigungen, also Misshandlungen. Teilweise, ich lese es in Ihrem Bericht ja sogar, bis zu sexuellen Übergriffen. Um wie viele Kinder geht's da? Ich lese da von einigen Hunderttausend.
Es gibt keine wirklichen Statistiken über die Zahl der Kinder, aber man kann sicherlich sagen, dass es Hunderttausende sind.
Dann gibt es ja auch noch die Kinder, die illegal dort sind, eben aus Familien von Illegalen stammen oder sich selbst durchgeschlagen haben. Die stehen dann ganz am Ende der Kette, oder?
Das ist eines der großen Probleme, dass der allergrößte Teil dieser Kinder, die in der US-Landwirtschaft arbeiten, die Kinder von Migranten sind, also spanischsprachig aus dem südamerikanischen Raum stammend. Selbst wenn diese Kinder oft selbst in den USA geboren sind und also auch einen gesicherten Aufenthaltsstatus dort haben, ist es nicht immer der Fall mit den Eltern. Und deswegen ist es natürlich so, dass dann die Eltern oder auch die Kinder selbst nicht Alarm schlagen, wenn es Probleme gibt, wenn sie nicht bezahlt werden, wenn sie unterbezahlt werden, wenn sie anderweitig ausgebeutet oder gravierenden Gefahren ausgesetzt werden. Da gibt es einfach natürlich eine große Angst, dass sobald man sich irgendwie beklagt, die Behörden dann erstmal den Aufenthaltsstatus der Eltern checken und das Ganze möglicherweise mit einer Auslieferung oder Deportation endet.
Haben Sie den Eindruck, dass in der Politik man beginnt, dieses Problem ernst zu nehmen?
Das hoffen wir. Also eine der wichtigsten Forderungen, die wir stellen, ist halt, dass das Gesetz, der Fair Labor Standards Act, geändert werden muss, dahingehend, dass Kinder in der Landwirtschaft genau gleichgesetzt werden mit der Beschäftigung von Kindern in anderen Bereichen. Wir haben jetzt einen sehr intensiven Austausch gehabt mit dem Department of Labor, also dem Arbeitsministerium und auch anderen US-Regierungsvertretern. Und wir haben da auch gehört, dass es schon auch erstmal ganz positive Reaktionen bekommen, was interessant ist, da ja nun das Problem seit vielen Jahren besteht und wir ja auch schon vor 10 Jahren dieses Problem in den USA kritisiert haben. Wir haben damals auch schon einen Bericht zu dem Thema gemacht. Die US-Arbeitsministerin hat sich dafür ausgesprochen, dass es tatsächlich eine Gesetzesänderung geben müsste. Und das wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Und insofern haben wir Hoffnung, dass sich da tatsächlich etwas tut.
Sagt Juliane Kippenberg von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, 14. Mai. In der Redaktion waren Wilma Rall, Andra Schneunert und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie dann wieder auf dieser Frequenz am Montag um 11. Bis dann sage ich merci fürs Zuhören, schönes Wochenende und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.